Herzlich willkommen zu Flachs, dem Podcast. Das wird eine besonders spannende Folge.
Und damit wieder einmal ein ganz herzliches Willkommen zu Flachs, der Podcast. Mit mir, Max, und einem weiteren wundervollen Synchronsprecher-Special. Heute habe ich die große Ehre, mit Martin Umbach zu sprechen. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher und sogar Autor. Und seine überaus markante und wirklich großartige Stimme habt ihr bestimmt schon gehört. Denn er spricht eine ganze Handvoll Schauspiellegenden, wie zum Beispiel Russell Crowe, Kenneth Branagh, Jeff Goldblum, George Clooney oder Jeffrey Rush. Umbach ist jedoch nicht nur im Synchronen-Business tätig, sondern ist noch viel breiter aufgestellt. Daher nun ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview, denn es ist wahnsinnig vielseitig, so wie Martin Umbach selbst. Viel Spaß!
Hallo.
Dann erstmal nochmal herzlich willkommen zu Flachs, der Podcast, unserem Format. Sehr schön, dass das geklappt hat.
Sehr, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, steige ich auch mal mit der ersten Frage ein. Es gibt ja bestimmt Leute, die Sie jetzt noch nicht so in anderen Interviews gehört haben. Könnte ja durchaus möglich sein. Deshalb würde mich mal interessieren oder unsere Hörerschaft. Neben Ihrer Tätigkeit als Synchronsprecher sind Sie auch seit sehr vielen Jahren schon als Schauspieler unterwegs.
Ja.
Da ist die Frage, wie hat das angefangen? Wie war die erste Rolle? Wie war die erste Erfahrung? Was kann man da erzählen? Vielleicht auch so eine kleine Anekdote vom Anfang.
Ja, also wie bei, glaube ich, wirklich recht vielen Kollegen, Kolleginnen, hat es bei mir angefangen im Schultheater. So in der 12. Klasse, da eben so ein Stück aufgeführt und ich hatte da drin eine Rolle, die Rolle eines sehr intelligenten, gebildeten jungen SS-Mannes, die Vernichtung eines ukrainischen Dorfes befiehlt. Und ja, ich war absolut so pazifistisch und so weiter drauf und fand mich jetzt plötzlich wieder in einer schwarzen Uniform mit Stiefeln und einer Gewehrattrappe und so weiter. Und solches Gedankengut und solche so eine Haltung verbreitend und verkörpernd, das hat insofern einen großen Schock bei mir ausgelöst, als ich das ganz toll fand.
Ja.
und ich also, ich gleich bei meiner ersten Spielerfahrung gemerkt habe, es geht irgendwie darum, Dinge zu tun oder jemand zu sein, der man eben selber gar nicht ist, beziehungsweise nicht sich selbst so einschätzt, nicht so von außen gelesen wird normalerweise und so. Und trotzdem muss es ja etwas gewesen sein, auch damals schon, was ich in mir hatte. Die Erkenntnis, dass ich so etwas in mir habe, oder die Erfahrung, dass ich so etwas in mir habe, war, wie gesagt, schockierend. Und andererseits hat mich das so neugierig gemacht, was es damit auf sich hat, mit diesem eigentümlichen Vorgang der Schauspielerei, dass ich gedacht habe, das möchte ich mir genauer angucken. Und so ist es dann eben auch gekommen, ja.
Auch bis heute verschiedenste Rollen gespielt bisher. Ich mache jetzt mal eine Was-wäre-wenn-Frage. Wenn jetzt ein Regisseur, eine Regisseurin wirklich mal auf Sie zukäme und würde sagen, Herr Umbach, Sie dürften spielen, was Sie wollen. Sie haben völlig freie Hand bei der Rollengestaltung. Gibt es irgendeine Rolle, wo Sie sagen, die möchte ich einmal in meinem Leben unbedingt noch spielen? Sei es Theater, sei es vor der Kamera.
Also das ist vor der Kamera finde ich das immer, diese Frage insofern immer etwas schwierig, weil eine Rolle existiert ja nie isoliert, sondern immer nur im Kontext einer Geschichte, einer Erzählung. Deshalb, wenn ich jetzt gefragt, was für eine Filmrolle würde ich gerne spielen, dann müsste ich eigentlich parallel gleich dazu eine ganze Geschichte erfinden, innerhalb derer die Rolle irgendwie gut wäre oder so. Das ist natürlich auf dem Theater insofern anders, als es da Stücke gibt, die wieder und wieder und wieder gespielt werden. Ja, da würde es mir leichter fallen, sowas zu sagen. Also im Prinzip Kurzzeit den ganzen Shakespeare rauf und runter. Ja, im Prinzip ja. Nun bin ich jetzt etwas älter schon und also Hamlet oder was wäre sicherlich nicht mehr, würde niemand mehr auf die Idee kommen. Aber King Lear kann ich mir vorstellen. Prospero aus der Sturm. Das wären so die Theaterrollen, die mir jetzt so als allererste gerade mal so eben einfallen.
Ich hatte auch ein Gespräch mit Ihrem Kollegen Tom Vogt jetzt vor einiger Zeit und der sagte, der würde gerne mal einen degenerierten Aristokraten oder einen Graf spielen, wo er so ein bisschen genau das verkörpern kann, was er überhaupt nicht ist.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich wirklich das, wie ich vorhin schon sagte, das ist wirklich das Spannende an der Schauspielerei, dass man Mensch sein kann, wenn man jetzt nicht typmäßig zu sehr festgelegt ist oder so. Ebenso ganz viele verschiedene Menschen und ist für mich auch wirklich nach wie vor der größte Genuss daran. Also ich habe vor 4 oder 5 Jahren zum Beispiel einen Bauern gespielt im Hochschwarzwald im ersten Nachkriegswinter. Sowieso unglaublich hartes Leben und eiskalt und immer Schneesturm und so weiter und so weiter. Und der Mann hat garantiert in seinem Leben noch nie ein Buch in die Hand genommen, sondern einfach geprägt von jahrzehntelanger, schwerster körperlicher Arbeit. Und das war nun so gar nicht, also mein Leben ist eben vollkommen anders verlaufen, mein privates Leben. Ja. Und als Schauspieler habe ich relativ häufig, ja, Akademiker oder irgendwie höher gestellte Persönlichkeiten oder so gespielt. Und das war nun zum Beispiel eben eine Rolle, die überhaupt nirgendwo da sozusagen reinpasste. Und ich bin mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Der Film heißt Schneeblind. Und ja, das war einfach ein fantastisch tolles Erlebnis, ein paar Wochen lang jemand zu sein, der schwer auf der Erde steht, der sich, wenn er sich Gedanken macht, ganz langsame Gedanken macht und so.
Ja. Ich bin noch einmal kurz zum Theater zurückkommen. Ich habe auch gesehen, auf der Homepage habe ich mich natürlich auch viel informiert. Da gibt es ja auch eigene Theaterstücke oder beziehungsweise auch Aufführungen, wo Sie selber mitgewirkt haben oder auch selbst geschrieben haben. Da der Unterschied, wenn man selber sowas macht, wenn man jetzt unter einem anderen Intendanten zum Beispiel arbeitet oder Intendantin, dann hat man ja gewisse Vorgaben. Was macht denn den Reiz aus, das selber auf die Beine zu stellen? Und wie schwierig ist das vor allem auch? Was muss man da alles können und beachten?
Also das kommt sicherlich ein bisschen darauf an, wie das konkret abläuft. In dem Fall, in diesem einen Fall, den Sie wahrscheinlich jetzt anspielen, war das eben auch tatsächlich haben wir die Produktion auch selber gemacht, will heißen, die Finanzierung und alles, was damit zusammenhängt. Also wir waren nicht zu Gast bei einem Theater in dem Sinn oder so, sondern haben das wirklich von Null an aus dem Boden gestampft. Und das heißt mit anderen Worten, da ist eine ganze Palette, ein ganzes Kaleidoskop von Anforderungen, angefangen eben beim wirklich künstlerischen bis hin zum organisatorischen und finanziellen und so weiter und so weiter. Ja, aber der Antrieb, selber was zu machen und nicht, was häufig das Schicksal des Schauspielers ist, einfach sozusagen neben dem Telefon zu sitzen und zu warten, dass es klingelt und man ein tolles Angebot bekommt oder so, sondern eben selber was auf die Beine zu stellen. Das war mehr oder minder von Anfang an schon etwas, was ich irgendwie machen musste. Also ich dieses mich durchaus auch betreffende, sozusagen typische Schauspieler-Dasein, eben, ja, wann kommt denn bitte das nächste Angebot und so weiter. Ja. Das habe ich einfach furchtbar schwer ausgehalten oder halte ich nicht so gut aus. Ja. Das betrifft mich auch. Ich muss das auch, das ist das Spiel sozusagen. Aber nur in dieser Position zu sein, ist für mich persönlich irgendwie demoralisierend. Insofern, ja, habe ich immer wieder versucht, eben eigene Sachen auf die Beine zu stellen. So eben auch mit Schreiben und mit und so weiter.
Genau, da kommen wir auch noch drauf.
Ja, ja.
Habe ich auch noch eine Frage vorbereitet.
Ja.
Ja, noch zu einer anderen Art des Spielens. Früher hat man ja mal gesagt, Synchronsprecher, Synchronsprecherin. Jetzt ist es tatsächlich auch Synchronschauspieler, sagen viele ihrer Kollegen und Kolleginnen, weil man ja auch mit ganzem Körpereinsatz dementsprechend auch rangeht. Zum Beispiel Philipp Moog sagte das auch, der muss sich immer richtig bewegen davor. Der kann nicht sitzen. Ihre Synchroliste, die ist ja auch lang. Also wenn man sich mal die Vita anguckt, viele ganz große Schauspieler auch schon gesprochen oder immer noch, Russell Crowe unter anderem. Wenn Sie jetzt einen rauspicken müssten, also ist natürlich schwierig, aber welcher wäre denn, wo man sagt, der ist besonders versiert, der ist besonders anspruchsvoll und der liefert immer wieder ab, der macht mir am meisten Spaß, den zu sprechen?
Ja, da würde ich tatsächlich Kenneth Branagh nennen, den ich schon seit wirklich sehr, sehr vielen Jahren synchronisiere. Und der ein ungemein wandlungsfähiger und hochintelligenter und sehr, sehr toller Schauspieler ist.
Absolut.
Und das Besondere an ihm ist, dass er so, also unter anderem ist, dass er so ganz verschiedene Spielstile sozusagen beherrscht. Ich habe irgendwann mal so das dafür das Bild gefunden. Ich weiß nicht, also die Älteren werden sich erinnern, es gab in Deutschland mal so ein Ding, da fuhren immer auf den Straßen so kleinere Lastwagen herum mit so einer ballförmigen, also globusförmigen gelben Ding. Und da stand in schwarzen Buchstaben drauf, ich bin zwei Öltanks. Das war so irgendwie ein doppelwandiger Öltank, den man sich in den Garten graben konnte oder was.
Ja, ja.
So ähnlich kommt mir Kenneth Branagh vor. Der ist wie zwei ganz grundverschiedene Schauspieler. Zum einen kann er sein unheimlich groß und theatral und so, also mit einer unheimlichen Virtuosität im Timing und Wirkung und so weiter, und auf Wirkung spielend quasi. Ja.
Ja.
Und zugleich, und das ist ja eine extrem seltene Kombination, ich weiß nicht, ob es sonst noch in dieser Form gibt, zugleich kann er, also ein völlig anderer Spielstil ist, wo er vollkommen innerlich ist, wo äußerlich so gut wie gar nichts passiert. Und er nur die richtigen Gedanken denkt und der Kamera einfach erlaubt, dabei zuzuschauen sozusagen. Also das finde ich nach wie vor unglaublich faszinierend, dass jemand so ganz grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen ans Spielen hat.
Ja. Kenneth Branagh. Ja, nachvollziehbar. Ich finde ihn auch ganz großartig. Wie schwer ist denn das überhaupt, ihn auch zu synchronisieren? Weil jetzt bei diesem Tod auf dem Nil, Hercule Poirot, ist er immer mit diesem französischen Akzent, ist ja immer dabei. Wie schwer ist das durchzuhalten? Also ich habe jetzt mal geguckt bei Ihrer Vita, da steht Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch Grundkenntnisse, soweit ich das weiß.
Ja.
Genau. Wenn man Französisch wirklich sprechen kann, wie schwer ist denn das zu vermischen mit dem Deutschen, dass man nicht wirklich einfach irgendwie mal entweder Deutsch spricht oder irgendwo anders reinrutscht?
Naja, das ist natürlich wie immer beim Synchron, ist der Text ja festgelegt. Ne?
Ja, klar.
Die Autorin, der Autor, die Regisseurin, der Regisseur, mit dem stimmt man sich dann vielleicht noch bei ein paar Details irgendwie ab. Das ist eine Regieabstimmung mit der Regie, wie weit man damit geht mit so einem Akzent. Man muss, glaube ich, tatsächlich die Sprache, deren Akzent man im Deutschen irgendwie produzieren will, sollte man, glaube ich, schon einigermaßen beherrschen. Die Art, wie Silben gebildet werden und die Laute gebildet werden, muss man, glaube ich, ziemlich gut in der Schnauze schon haben, also in der Sprache, also wenn es wirklich jetzt in dem Fall um Französisch geht, damit man dann bei den deutschen Worten den französischen Akzent einigermaßen glaubwürdig.
Ja, stelle ich mir sehr spannend vor. Gibt es denn auch irgendwo, wo man am Ende, ich weiß nicht, ob Sie sich die Filme auch anschauen, die Sie sprechen? Wahrscheinlich eher
teilweise
weniger.
Ja.
Teilweise ja, okay.
Ja.
Gibt es da auch mal einen, wo man sagt, meine Leistung war gut, aber der Film an sich, wo ich da gesprochen habe, ich habe schon bessere gesehen.
Das gibt es ziemlich häufig.
Okay, ja.
Und interessanterweise betrifft das gerade jetzt auch diese Poirot-Filme. Mhm. Die finde ich sehr langweilig.
Okay, ja.
Ja. Das interessiert mich wirklich kein bisschen. Der Film, für mich als Aufgabe, diesen herrlichen Schauspieler mit dem französischen Akzent und so weiter, das ist eine tolle Aufgabe. Ja. Mhm. Aber die Filme sind interessieren mich überhaupt nicht. Zumal es ja auch so ist, dass es eben Remakes sind.
Stimmt.
Und man, die sehr viele Menschen werden die alten Filme gesehen haben.
Peter Ustinov.
Oder die Bücher gelesen haben. Also ganz ehrlich gesagt, folgt es ja irgendwie auch immer demselben Schema. Das ist so ein bisschen wie bei Derrick, dieser alten deutschen Krimiserie. Am Schluss werden alle Verdächtigen irgendwie im Wohnzimmer versammelt. Und der geniale Ermittler geht so der Reihe nach durch, du warst es nicht oder eben doch oder und so weiter. Also das Schema ist immer dasselbe bei diesen Poirot-Geschichten. Und das finde ich ein bisschen öde.
Und es sollen noch welche kommen, wenn man...
wie gesagt, ich bin da zweigeteilt.
Ja. Ja, ja.
Mir macht das einen Heidenspaß. Ja. Das zu machen. Der Synchronregisseur, mit dem ich sowieso ganz viel arbeite, eben auch diese Sachen gemacht habe, Axel Malzacher, ist auch irgendwie ein guter Freund von mir und die Arbeit mit ihm ist immer ein großes Vergnügen. Und wie gesagt, Kenneth Branagh, also angucken werde ich mir das nachher nicht.
Ja, okay. Ja, spannende Antwort. Danke dafür. Jetzt könnte man ja wirklich denken, es gibt nichts, was sie nicht können. Also wir haben ja schon ein paar Sachen aufgezählt. Und wenn ich das jetzt mal verraten darf, im Hintergrund sehe ich einen Bücherschrank, der relativ prall gefüllt ist.
Ja, das ist nur ein kleiner Teil.
Ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Sie schreiben ja auch selbst, habe ich gesehen, eine 13-teilige astrologische Krimireihe, dann auch noch weitere Bücher. Wo kommt das denn her? Kommt das tatsächlich, wenn man selber ganz viel Skripte liest oder Texte bekommt, hat man sich da schon irgendwie so ein gewisses Verständnis für die Worte und auch fürs Schriftstellerische angeeignet oder woher kommt diese Liebe zum Schreiben?
Das kann ich so nicht so eindeutig beantworten. Also es war bei mir so, dass erste Schreibversuche, die jetzt nicht nur irgendwie Tagebucheinträge waren oder so, deutlich früher auftauchten als dieses Schultheatererlebnis, von dem ich vorhin gesprochen habe, was die Schauspielerschiene setzte dann. Also Schreiben ist schon von früher Jugend an etwas, was ich irgendwie immer gemacht habe. Und dann spielt das, was Sie gerade sagten, sicherlich eine Rolle, dass man sich auf dem Theater und so weiter natürlich immer sehr viel mit Texten beschäftigt. Ja, ich habe einfach eine große Liebe zum geschriebenen Wort. Ich lese auch ständig selber und ja, also für mich ist das eine Ausdrucksmöglichkeit, die eben zunächst mal jedenfalls vollkommen unabhängig ist davon, ob mich jemand engagiert oder irgendwas. Ich folge einfach meinem eigenen Interesse. Ja, in der Hoffnung, dass das dann vielleicht irgendwann auch jemand anderes interessiert. Aber das ist nicht das Primäre. Also anders als bei der Schauspielerei, muss ich um mit etwas anfangen zu können, muss ich nicht erst muss ich nicht in einem bestimmten Kontext sein, sondern ich brauche nur ein stilles Örtchen, wo ich schreiben kann. Ja. Und also diese Autonomie, die da drin liegt, die ist für mich super wichtig und
Verstehe ich gut. Ich schreibe auch schon seit 12, 13 Jahren mittlerweile schon. Also wirklich von Horror, Thriller, Gedichte ist alles mit dabei. Das finde ich halt auch so schön, dass man da so unabhängig ist, dass man niemand die Rechenschaft ablegen muss. Ich schreibe das da und da rum. Also es ist wirklich, alles kommt von innen und ich verstehe das gut. Ich verstehe es sehr gut, ja. Schreiben, geschriebenes Wort. Seit einigen Jahren machen Sie ja auch die Reihe Erhörte Wünsche.
Ja.
Das finde ich ja auch super spannend, aber ich halte es jetzt erstmal im Dunkeln für alle Hörer und Hörerinnen. Was ist das? Wie würden Sie das beschreiben?
Also das ist ein Lesungsformat, was ich vor wirklich vielen Jahren mittlerweile, es dürfte knapp 20 Jahre her sein oder sowas, was mir plötzlich einfiel. Da war ich in der Schule, in die meine Kinder damals noch gingen, gab es irgendwie so einen großen Tag der offenen Tür und irgendwie Feierlichkeiten und so weiter. Und man hatte mich gefragt, ob ich nicht Lesungen machen könnte. Mhm. Ja, okay, klar, kann ich schon machen. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, was um alles in der Welt soll ich denn da lesen? Soll ich jetzt einfach ein paar Rilke-Gedichte oder was? Ich kam mir alles so willkürlich vor. Mhm. Mir fiel einfach kein Konzept ein oder nichts, was irgend, keine Ahnung. Wie gesagt, kam mir willkürlich vor. Und dann kam ich eben auf die Idee zu sagen, weißt du was, ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, was ich da lese, sondern die Leute sollen selber Texte mitbringen, die sie gerne mal hören würden. Und so geschah es dann auch. Also die Leute haben auch irgendwie kapiert, worum es geht, nämlich, ja, ich bin hier aufgefordert, irgendwelche Lieblingstexte mitzubringen. Ja. Und dann geben wir das da vorne ab beim Herrn Umbach und dann liest er die. Und das Besondere daran ist einerseits eben das, dass was man da zu hören bekommt, aus dem Publikum selber kommt. Ja. Mhm. Und natürlich, dass ich das eben prima vista lese, das heißt ohne jede Vorbereitung. Aber eben, das ist immer so ein bisschen schwierig, also das klingt wie so ein bisschen wie eine Behauptung, wenn man es noch nicht erlebt hat. Ich lese eben nicht nur einfach irgendwie so die Wörter ab, sondern steige vom ersten Wort an, auch wenn ich den Text noch überhaupt nicht kenne. Die meisten kenne ich natürlich nicht. Viele kenne ich, die meisten kenne ich nicht. Steige vom ersten Wort an, gehe ich sozusagen ins Risiko. Gehe ich in ein heftiges interpretatorisches Risiko. Das ist, glaube ich, also das ist für die Besucher, glaube ich, ziemlich verblüffend, dass das so ein bisschen wie bei einer Zaubershow oder so irgendwie nicht so ganz klar, wie das geht, dass jemand einen Text, den er so überhaupt nicht kennt, trotzdem so liest, als dass es da wirklich um was geht oder hier völlig egal, was es ist, das ist was Lustiges oder es taucht natürlich alles Mögliche auf. Mhm. Genau, und das hat mich also damals, dieses Erlebnis hat mich so begeistert, dass ich dachte, das muss ich öfters machen. Und dann bin ich irgendwann auf den Titel dafür gekommen, Erhörte Wünsche, den ich nach wie vor gut finde, auch wenn es da manchmal Verwirrung gibt, weil Leute sagen, wie ist das noch mit den unerhörten Wünschen? Nein, das sind die erhörten Wünsche. Genau, und ich habe das schon sicherlich 100-mal gemacht seither, in den unterschiedlichsten Kontexten, im Ausland zum Teil, auch in Israel, in der Türkei und so. Und ja, das ist ein Haupt- und Erzvergnügen für mich. Das ist so ein richtiges Herzensding, weil diese Nähe zu den Menschen, die da dabei sind, einfach sehr groß ist. Weil man muss sich auch vorstellen, jeder im Raum weiß, das, was ich gerade höre, ist jemand anderem hier im Raum. Man weiß nicht wer, aber jemand anderem besonders wichtig. Dadurch entsteht irgendwie auf eine feinstoffliche Art entsteht ein Zusammenhalt, ja. ein Zusammenklang zwischen den Leuten. Ja, das ist was ganz Besonderes, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Das war jetzt während der Corona-Zeit natürlich nicht möglich, aber dann mache ich das wahnsinnig gerne. Erhörte Wünsche.
Ich wäre jetzt schlecht vorbereitet und hätte jetzt das Thema nicht angesprochen, ich würde gerne mal die Probe auf Exempel machen. Ich habe selber ein Gedicht, das sind 5 Zeilen.
Okay.
Wäre das okay, wenn ich das mal in den Chat hier...
Natürlich.
Super.
Letzter Gedanke. Der Fallschirm bleibt zu. Auch der rettende Zweite. Und bevor er auf den Boden kracht, eine Frage. Habe ich den Ofen ausgemacht?
Super. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, jetzt, ich konnte es mir vorher schon vorstellen, aber jetzt verstehe ich auch das Gefühl, wie man sich selber fühlt, wenn das wirklich so eine tolle Stimme auch noch vorliest. Ganz toll.
Das kommt übrigens relativ häufig vor, dass Menschen eigene Selbstgeschriebenes anbringen. Ne? Mhm. Das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja. Insofern, als es natürlich durchaus auch mal vorkommt, dass die Texte, die dann da geliefert werden, nicht so gut sind. Das ist ein schönes, kurzes Gedicht, das gerade gewesen ist. Also, aber interessanterweise Also es ist auch schon vorgekommen, dass ich dachte, oh weia, das ist ja richtig mies. Ne? Mhm. Aber interessanterweise sehr häufig kam es auch schon vor, dass richtige Perlen dabei waren. Mhm. Und Sachen, wo man sich fragt, wow, krass, wieso ist das nämlich veröffentlicht oder so.
Ja.
Ja.
Ja, spannend. Schön. Also ganz tolles Projekt, finde ich toll. Habe ich vorher auch noch nicht so gehört. Super.
Ja. Gibt es in dieser Form, glaube ich, auch nicht. Es gibt schon so drei, glaube ich, Berliner Kollegen, sehr bekannte Synchronsprecher, entfallen mir jetzt nicht alle Namen ein, machen das auch zu dritt allerdings. Da ist es, glaube ich, mehr durchgehend so eine Comedy-artige Sache. Hm. Also da geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, dass die, ja, dass man da irgendwie Spaß dran hat oder was. Ich habe es selber nicht gesehen. Aber also die machen das, da ist was Ähnliches. Ne? Die lesen auch Texte, die ihnen vom Publikum gegeben werden. Aber das ist mehr so eine, also ja, keine Ahnung. Das ist das einzige andere, was ich jemals in dieser Form gehört habe.
Okay. Ja, jetzt nochmal was ganz anderes. Ich war, wie gesagt, auf der Homepage und habe auch gesehen, da gibt es eine Castliste mit verschiedenen Agenturen für Kollegen und für Leute, die auch anfangen wollen. Das finde ich sehr spannend, weil das ist ja wirklich sehr, sehr kollegial, habe ich bisher auch noch nicht so entdeckt. Wie ist das denn persönlich? Was denken Sie denn darüber? Wie ist der Nachwuchs in der Synchro-Szene? Ich hatte zum Beispiel mit Matthias Klier telefoniert und der sagte, viele rattern nur noch durch und wollen nur noch irgendwie auf Punkt fertig werden. Er hat da ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Wie haben Sie das erlebt? Was sagen Sie zu der Zukunft der Synchro-Branche?
Also ich erstmal ganz kurz vorweg, diese Seite mit den Castern, das sind Schauspielcaster, keine Synchron. Im Synchron ist es ehrlich gesagt so, dass ohnehin durch die technische und sonstige Entwicklung der letzten vielen Jahre man extrem selten überhaupt noch mit Kollegen tatsächlich zu tun hat. Egal, ob jüngere oder gleichaltrige oder wie auch immer. Mhm. Weil man einfach immer alleine im Studio steht.
Richtig, ja.
Und anders als zu der Zeit, wo ich angefangen habe, wo ich unendlich viele KollegInnen kennengelernt habe und wo auch zum Teil Freundschaften sich entwickelt haben und so weiter, ist es jetzt so, also ich kann gar nicht so richtig aus der konkreten Anschauung im Studio beurteilen oder irgendetwas sagen, wie junge Leute sich verhalten dort. Das weiß ich wirklich einfach nicht, weil ich nicht dabei bin.
Ja.
Ich glaube, dass sich aber vermutlich grundsätzlich nicht so allzu viel verändert haben dürfte. Abgesehen davon, dass das Volumen dessen, was synchronisiert wird, einfach enorm angewachsen ist durch die Streamer und Arte und was weiß ich alles. Ja. Ja,
richtig.
Und insofern ein sehr viel höherer Bedarf an Synchronschauspielern besteht und das erforderte Tempo auch einfach zum Teil mörderisch ist.
Ja.
Und aber es war schon immer so, deshalb sage ich nicht, dass ich nicht glaube, dass sich grundsätzlich was verändert hat. Es war schon immer so, dass es Produktionen gab, die irgendwie sozusagen B oder C oder gar D Produktionen waren oder sind. Hm. Und A-Produktionen, und der Unterschied besteht ein bisschen darin, glaube ich, wie viel Mühe man sich gibt. Hm. Das ist so ganz grundsätzlich. Angefangen beim Synchronbuch, über dann die Genauigkeit, nicht in der Synchronität, nicht wie die Lippen sich bewegen, das wird irgendwie vorausgesetzt, dass man das technisch kann, aber in der schauspielerischen Wahrhaftigkeit oder so. Und ja, das hört man, also es ist ja eben tatsächlich so, dass wenn man irgendwo in ein Zimmer kommt und man sieht noch nichts, aber man hört schon den Fernseher laufen, kann man eigentlich ohne hinzugucken fast immer sagen, das ist ein deutscher Film, der da gerade läuft. Ja. Ja. Die Leute sprechen einfach, wie sie sprechen. Oder das ist irgendein ausländischer Film, der synchronisiert wurde. Ja. Man nur, also sehr häufig ist es so. Nicht immer, aber sehr häufig.
Ja, absolut.
Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, sozusagen. Dass man synchron schon erkennt, auch wenn man noch gar nicht hingeguckt hat. Ja. Und gar nicht weiß, dass das irgendwie in Kalifornien spielt oder was. Und zwar eben nicht nur durch die Worte, die verwendet werden, Highschool, bla bla bla, sondern nur vom Ton her, vom Klang her. Und wie gesagt, also ja, die Wahrhaftigkeit, die schauspielerische Wahrhaftigkeit ist irgendwie ein großes Stichwort. Und ja, das muss man wollen, aber eben auch können.
Ja, ja. Ja.
Oder andersrum, können, aber auch wollen. Also
richtig.
Man sich eben nicht zufrieden geben mit Pseudo-Emotionen oder so, sondern schon ein Stück weit, also wenn es ein guter Schauspieler ist, eine gute Schauspielerin, dann kommt ja von dort schon unheimlich viel.
Ja.
Und dieser Kollege hat sich dann vielleicht Wochen oder Monate lang total vorbereitet und so weiter. Also da steckt unheimlich, bei guten Sachen steckt unheimlich viel dahinter irgendwie.
Ja. Ja.
Und ich finde, also mein Anspruch ist schon, das Ergebnis dieser langen, intensiven Arbeit, die da geleistet worden ist, dem möglichst wirklich einfach gerecht zu werden. Und das nicht irgendwie wegzurotzen, weil ich kann da synchronisieren, ich weiß ja, wie und so weiter. Und ich habe eh so eine geile Stimme oder irgend so, sondern wirklich zu versuchen, in die Figur einzutauchen. Und
Ja, vielen Dank. Wir sind ja, wie gesagt, ein Film- und Serienpodcast, jetzt gerade mit dem Special Synchronstimmen. Aber was schaut denn ein Herr Martin Umbach so privat? Was wäre denn ein Tipp so für unsere Hörer, Hörerin?
Also ich schaue sehr viel.
Okay, ja, willkommen im Club.
und bin ein Serienjunkie. Und gerade schaue ich eine amerikanische Serie, warte mal. Ja, genau. Animal Kingdom heißt
die. Ja, habe ich mal gehört, ja.
Das ist basiert wohl, also es gab wohl mal einen australischen Film, der jetzt hier zu einer 4- oder 5-staffeligen Serie verarbeitet wurde. Das ist irgendwie harter Tobak. Das ist eine Familie, die Mutter und ihre erwachsenen Söhne, und die sind eine kriminelle Bande. Ja, nicht alles daran gefällt mir durchgehend gleich gut, aber es ist ganz toll. Also im Großen und Ganzen ganz toll. Etwas, was mich gerade mal nicht loslässt. Dann etwas, woran ich tatsächlich selber als Synchronschauspieler beteiligt bin, was ich sehr liebe, was ich schon kannte, bevor die Figur, die ich dann seit der Synchronisierer in der 2. Staffel, glaube ich, erst auftauchte, hatte ich schon privat die 1. Staffel gesehen.
Okay.
Die heißt This Is Us.
Ah, ja. Ja, ja.
Und ich war und bin nach wie vor ein riesen Fan davon. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Die Rolle, die ich da synchronisiere, ist relativ klein, aber der Schauspieler ist auch ganz toll. Die Schauspieler sind alle großartig und die Struktur von dem Ding ist super aufregend und wirklich ganz toll. This Is Us.
Ja, ist tatsächlich die Lieblingsserie meiner Eltern. Habe ich mich letztens darüber unterhalten und die meinten auch, hast du denn nicht bald den Herrn Umbach im Interview? Und ich sage, ja, den hören wir immer bei This Is Us.
Ja. Okay.
Ja. Die haben auch empfohlen, dass ich mir es anschauen soll. Das steht noch auf der Liste auf jeden Fall.
Ja, ja. Also wie gesagt, in der 1. Staffel taucht die Figur, die ich synchronisiere, noch nicht auf. Aber ja.
Dann wird es also erst ab der 2. Staffel richtig hörenswert.
Nein, ganz toll.
Okay, ja, letzte und Abschlussfrage. Was kann man denn noch von Ihnen erwarten dieses Jahr? Weil ich habe gesehen oder ich habe mit großer Begeisterung gesehen, ein neuer Borowski kommt, ist mein Lieblingskommissar beim Tatort, überhaupt Axel Mirberg, hoch. Soll irgendwie 2. Jahreshälfte ausgestrahlt werden, habe ich noch nicht gesehen. Was
kommt denn? Genau, weiß ich ja noch nicht.
Ja, was kommt denn noch, wenn man schon was rausgibt?
Also was man jetzt noch sehen kann, was Frisches. Nee, da ist jetzt aktuell, glaube ich, gar nichts. Das letzte war dieser Thriller im ZDF mit dem
Feind meines Feindes.
Genau, Feind meines Feindes, was wir im letzten Jahr gedreht haben in Italien. Und ansonsten kommt jetzt, glaube ich, ist frisch, steht jetzt gar nichts. Also was man sehen kann, demnächst steht, glaube ich, gar nichts an. Es kommen ein paar Drehprojekte, über die ich noch nicht so, so richtig sprechen darf. Das ist leider immer so.
Ja, klar.
Aber ja.
Gut, okay. Ja, das war's tatsächlich. Mit dem Fragenkatalog bin ich am Ende.
Fein.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Prima.
Ja. Gut, alles klar. Dann schönen Abend noch.
Gleichfalls.
Danke. Tschüss.
Und das war's leider auch schon wieder. Aber es wird weitergehen. Weitere spannende Synchronsprecher-Specials erwarten euch in den kommenden Wochen. Bis dahin, macht's gut und bis demnächst. Euer Max. Ciao.